Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Themenmorgen setzen wir auf DS2 heute einen Schwerpunkt zum Klimaschutz. Nächste Woche beginnt im südafrikanischen Durban der Weltklimagipfel. Es geht um den Klimaschutz der Zukunft, doch die Länder sind zerstritten und kaum jemand erwartet noch einen Durchbruch auf internationaler Ebene. Müssen wir das Heft jetzt selbst in die Hand nehmen mit lokalen Klimaschutzprojekten in Städten und Dörfern? Diese Frage gehen wir mit zwei Reportagen aus der Schweiz und aus Indien nach. Und wir möchten auch von Ihnen gerne wissen, wo es für Sie persönlich Sinn macht, zum Klimaschutz beizutragen. Sie können jetzt schon bei unserem Hörertelefon anrufen. Die Nummer ist 061 365 30 30. 061 365 30 30. Oder Sie können auch auf unser Online-Forum schreiben unter ds2.ch. Zuerst schalten wir jetzt unsere Expertenrunde mit dazu. Dabei sind Reto Knutti, Klimatologe der ETH Zürich, Nick Biglinger, Präsident des Branchenverbands Swiss Cleantech und Rolf Kappel, Entwicklungsökonom, ebenfalls von der ETH. Die Diskussion leitet Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Die nächsten rund 10 Minuten bis zur ersten Reportage wollen wir uns ansehen, wo die Welt insgesamt steht mit dem Klimaschutz. Herr Kappel, Sie haben in einem Artikel den Stand der Klimaverhandlungen sehr pessimistisch beschrieben. Können Sie kurz aus Ihrer Sicht einen Überblick geben über diesen Stand?
Gut, also die Situation vor der Konferenz in Durban präsentiert sich so, dass einige wichtige Industrieländer, Japan, Kanada, Russland, sehr deutlich signalisiert haben, dass sie nicht bereit sind, ein Kyoto-Folgeabkommen zu unterzeichnen, dort beizutreten. Dasselbe gilt für die Vereinigten Staaten.
Also Kyoto-Protokoll, das heißt dieser Vertrag, der eigentlich dann bis 2020 weitere Einsparungen hätte bringen sollen.
Genau, also der jetzige Vertrag läuft bis 2012 und man ist auf der Suche nach einem Nachfolgevertrag. Und die Situation präsentiert sich nun eben so, dass diese Industrieländer argumentieren, ein weiteres Folgeabkommen, das verbindliche Emissionsbegrenzungsziele enthält, nur dann einzugehen, wenn die wichtigsten Schwellen- und Industrieländer wie China, Indien, Brasilien, Südafrika, wenn die ebenfalls an Bord sind, denn das sind heute die großen Emittenten ebenfalls und vor allem mit sehr großer Dynamik. Und diese Situation ist dermaßen blockiert, dass man nicht erwartet, dass in dieser Hinsicht ein Durchbruch tatsächlich erzielt werden kann.
Also tatsächlich ein nicht sehr angenehmer Ausblick. Auf die Frage mit den Entwicklungs- und Schwellenländern werden wir auf jeden Fall noch kommen im dritten Teil der Diskussionsrunde. Herr Knutti und Herr Beglinger, von Ihnen kurz auch noch aus Ihrer Sicht, was erwarten Sie jetzt von Durban als Klimatologe? Vielleicht zuerst Herr Knutti.
Ja, ich glaube, Herr Kappel hat das richtig zusammengefasst. Wir erwarten nicht beliebig viel. Die Situation ist verfahren, aber gleichzeitig ist die Zeit eigentlich extrem knapp. Wenn es nicht in den nächsten Jahren gelingt, ein Folgeabkommen irgendwie unter Dach zu bringen, dann wird es sehr schwierig.
Herr Beglinger?
Auch ich muss dem zustimmen. Die Situation sieht nicht sehr positiv aus, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt alle zusammenraufen, um so viel wie möglich aus der nächsten Konferenz zu machen und dann auch in die Zukunft zu schauen. Wichtig ist einfach, dass dieses Problem gelöst wird, und zwar global. Und wichtig ist, dass die Schweiz als Land, das sehr viel Potenzial hat, auch da aufzeigt, was möglich ist und wie es möglich ist.
Ich denke, genau auf diese Fragen werden wir jetzt im Verlauf der Sendung kommen. Wenn wir die Situation wissenschaftlich zuerst einmal anschauen, Herr Knutti. Eine Ihrer Spezialitäten ist es, als Klimaforscher unangenehme Berechnungen anzustellen. Also Sie rechnen ja aus, wie viel Treibhausgase wir schon produziert haben, seit Öl und Kohle verbrannt wird und für Energie und Maschinen benutzt wird und wie viel wir auch noch ausstoßen dürfen, bis es dann zu gefährlichen Entwicklungen kommt oder zu gewissen Punkten. Man sagt ja, dieses 2-Grad-Ziel zum Beispiel soll nicht wärmer werden als 2 Grad, haben die Politiker gesagt. Diese Berechnungen, ganz grob gesagt, was sagen die jetzt aktuell? Wo stehen wir da?
Ja, Sie haben gesagt, die Berechnung sei unangenehm. Ich möchte sagen, die Berechnungen sind so, wie sie sind. Das sind die Fakten, das sind die Naturgesetze. Also wir tun nichts anderes, als die Natur und die Physik beschreiben. Es ist ganz klar, wir sind auf einem Punkt, wo wir sagen müssen, die Emissionen müssen sofort zurückgehen. Und das heißt sofort, innerhalb der nächsten 5 bis maximal 10 Jahre müssen wir die Emissionen weltweit reduzieren, das heißt in den Industriestaaten wesentlich früher und wesentlich stärker. Bis Mitte Jahrhundert müsste man sie etwa halbieren weltweit und bis Ende Jahrhundert mehr oder weniger auf Null zurück. Das heißt, das gesamte Budget, was wir zugute haben, ist sehr beschränkt. Und je früher wir handeln, desto einfacher wird es am Schluss. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es am Schluss.
Sie haben jetzt erwähnt, Industrieländer sollten früher anfangen, Schwellenländer vielleicht etwas später. Herr Kappel, in dem Artikel, in dem Sie eingangs erwähnt haben, schreiben Sie genau, dass diese Situation unheimlich schwierig ist, weil niemand will sich zuerst bewegen. Es ist auch sowieso komplex, wenn über 190 Länder so etwas, einen umfassenden Vertrag aushandeln sollen. Sie sprechen in diesem Artikel davon, dass es ein Durchwursteln in der nächsten Zeit vielleicht besser wäre. Was meinen Sie denn mit Durchwursteln?
Ja, wir haben jetzt lange Zeit verhandelt, um ein sehr hoch gehängtes Ziel, Herr Knutti hat das angesprochen, zu erreichen. Und man ist jetzt in einer solchen Blockadesituation, dass man möglicherweise die Verhandlungsstrategie ändern sollte. Und meine Idee und die von einer ganzen Reihe erfahrener Kollegen geht in die Richtung, dass man sagt, wir sollten die Länder in den Verhandlungen stärker dort abholen, wo sie sich schon selber positioniert haben. Und diese Positionen, die sind 2009 an der Vertragsstaatenkonferenz bezogen worden. Dort haben die wichtigsten Industrieländer, dort haben die wichtigsten Schwellen- und Entwicklungsländer, große Emittenten, freiwillige Verpflichtungen auf den Tisch gelegt, die sie bis 2020 erreichen wollen. Und meine Idee des Durchwurstelns besteht nun darin, statt das hochgehängte Ziel eines globalen Abkommens zu verhandeln, zu sagen, wir beginnen mal mit den Verhandlungen dort, wo die Länder schon selber sich freiwillig positioniert haben und versuchen Schritt für Schritt möglicherweise diese Ziele zu steigern. Auf jeden Fall diese Ziele ernst zu nehmen, zu überprüfen, immer wieder auf den Tisch zu legen und zu sehen, können wir von dort ausgehend schrittweise vorankommen. Also ähnlich etwa, wie man das im Bereich der Welthandelsrunden gemacht hat. Niemand hat begonnen, in den 50er und 60er Jahren zu verhandeln, wie sieht die Welt aus mit einem freien Welthandel, sondern man hat die tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse schrittweise abgebaut. Und das wäre in der jetzigen Phase meines Erachtens ein vielversprechenderer Weg, der uns aus dieser Blockade herausführen kann.
Nun, der Welthandel ist, glaube ich, auch noch nicht dort, wo er sein wollte oder wo es viele wollen. Herr Knutti, Sie haben vorher gesagt, das Ganze muss doch mit einiger Dringlichkeit geschehen. Wir hätten nicht mehr so viel Zeit. Jetzt aus der Sicht des Klimabuchhalters, wenn ich Sie so bezeichnen darf, durchwursteln, kann das für Sie funktionieren, wenn Sie ansehen, welche Angebote auf dem Tisch liegen? Haben Sie da Berechnungen gemacht?
Ja, das haben wir gemacht. Ich kann das nachvollziehen, dass das vielleicht politisch ein sinnvoller Weg sein könnte, aber wenn man das Budget eben anschaut, wenn man die Buchhaltung macht, dann sieht man, dass es im Moment bei weitem nicht reicht. Also bei der optimistischen Interpretation ist das, was auf dem Tisch liegt, vielleicht die Hälfte. Bei der wahrscheinlicheren und realistischeren Interpretation von diesen Vorgaben der Länder ist es vielleicht 10% von dem, was wir eigentlich tun sollten. Also es fehlen unglaublich viele Zugeständnisse noch von den Ländern.
10%. Herr Beglinger, angesichts dieser Situation, auch der Verhandlungsblockade, die wir kurz skizziert haben, wird also offensichtlich immer wichtiger, was jetzt einzelne Länder freiwillig machen, was immer noch zu wenig ist. Aber auch Initiativen von Regionen, Städten, Organisationen, auch Unternehmen geraten da in den Fokus. Man hört unheimlich viel. Können Sie einen kurzen Überblick geben, jetzt als Branchenvertreter von Cleantech, die sich ja da positionieren möchte, was die Schweiz und die Schweizer Unternehmen momentan zu bieten haben?
Also ich möchte vielleicht kurz Bezug nehmen auf was vorher gesagt wurde. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man unterscheidet, was sind die wissenschaftlichen Fakten, an denen man sich ausrichten soll, und dann, was sind die politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Herr Knutti und die anderen Wissenschaftler ganz klar sagen, was wissenschaftlich erreicht werden sollte, und dass man dann politisch und wirtschaftlich schaut, wie das erreicht werden kann. Ganz unterschiedliche Dinge. Und bis jetzt hatten wir eine Blockade, in der politisch nichts zustande gekommen ist auf internationalem Niveau. Und ich stimme dem eigentlich überein, dass man jetzt die Verhandlungstaktik ändern sollte, um sich zu überlegen, wie kann man die Länder abholen, die willig sind, jetzt schon etwas zu machen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ein Land wie die Schweiz zeigt, wo es durchgehen könnte, um dieses Momentum auch zu generieren, um einen Club der Willigen, sagen wir, zu formieren und dann die neue Bewegung international zu schaffen. Jetzt, die Schweiz hat da die besten Voraussetzungen, einerseits politisch, wir sind ein neutrales Land, viele internationale Abkommen sind in der Schweiz entstanden, der IPCC hat den Hauptsitz in der Schweiz, es ist ein Land, das berühmt ist.
Also der Klimarat
den Hauptsitz in der Schweiz, die Schweiz ist berühmt, diplomatisch zu agieren, international, wir sollten im Klimabereich, wo eben Not da ist jetzt und schnell gehandelt werden muss, wir sollten da auch gleich vorgehen und mutig sein, um international Brücken zu schlagen. Und gleichzeitig war es lange so, dass die Wirtschaft, und ich glaube nicht nur in der Schweiz, sondern international, eigentlich auf der Bremse stand. Also zum Teil war in der Politik noch mehr Willen da.
Ich denke, darauf kommen wir noch. Aber jetzt mal ganz, ganz kurz und ganz konkret. Ihre Unternehmen, die bei Cleantech angeschlossen sind, einfach vielleicht ein, zwei ganz kurze Schlaglichter. Was haben Sie an Rezepten, an Produkten parat?
Eine ganze breite Palette. Wir haben viele Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv sind, das heißt also Energie produzieren können, ohne dabei CO2 zu emittieren. Wir haben Unternehmen, die in neuen Materialien aktiv sind, das heißt ein Plastik, das Erdöl braucht, vermeiden und neue Materialien bieten mit den gleichen Eigenschaften. Da gibt es Paletten im Effizienzbereich. Die Schweiz ist führend in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen und unsere Unternehmen reflektieren diese.
Also es scheint einiges zu laufen hierzulande. Ein Projekt, das haben wir uns genauer angesehen.
Und das führt in die ländliche Region vor der Stadt Zürich. Zuerst hier aber noch einmal ein Aufruf an die Hörerinnen und Hörer des Themenmorgens auf DRS2. Sie haben später in dieser Sendung die Möglichkeit, Fragen an die Experten, die eben diskutiert haben, zu richten. Sie können uns anrufen unter der Nummer 061 365 3030. Ich wiederhole, 061 365 3030. Jetzt zu einer Reportage, in der es darum geht, den Klimaschutz selbst in die Hand zu nehmen. Das wollten ein paar Initianten im Knonauer Amt und sie waren und sind erfolgreich. Warum? Das erzählt Christoph Keller.
Wir sind unterwegs im südwestlichsten Zipfel des Kantons Zürichs, im Knonauer Amt, im Säuliamt, wie der Volksmund sagt. Hier zwischen Ottenbach, Birmensdorf und Hausen am Albis sind wir unterwegs in Dörfern mit typischer Agglomerationsstruktur. Intakte Dorfkerne und rundherum viel zugebaute, mehrstöckige Architektur, nicht immer ansehnliche Architektur, eine unscheinbare Gegend eigentlich. Aber der Schein trügt.
Ja, das ist unsere Photovoltaikanlage auf dieser Dreifachsporthalle.
Denn hier entsteht die Energieregion Knonauer Amt, ein zukunftsweisendes Projekt. Charles Höhn, Leiter der Koordinationsstelle Standortförderung Knonauer Amt, er ist die treibende Kraft hinter der Energieregion. Er steht im Eingangsbereich zur Mehrzweckhalle in Bonnstetten, schaut auf die Schalttafel der Photovoltaikanlage auf dem Dach und sagt:
Vorausgesagt hat man, dass sie 50 Kilowattstunden im Jahr produziert. Also wir sehen, es hat sehr viel Sonne gehabt, jedenfalls ist einiges mehr zusammengekommen.
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach, eines der vielen Projekte, die hier in der Energieregion Knonauer Amt bereits realisiert wurden. Charles Höhn, Anfang 60, sportliche Natur, wache Augen, er erläutert die Zielsetzungen, die Vision der Energieregion Knonauer Amt.
Offen formuliert war die Zielsetzung, so viel wie möglich unabhängig sein von nicht erneuerbaren Energien bzw. Energielieferanten.
So viel wie möglich, das heißt konkret und für das Jahr 2050 gerechnet.
Wir können im Bereich Effizienz und Erneuerbare können wir zu 80% unseren dann zumaligen Energiebedarf, da ist Bevölkerungswachstum, Stromzunahme, das ist alles einkalkuliert, können wir selber decken.
80% des Energiebedarfs selber decken, alles mit erneuerbaren Energien. Hier soll im Kleinen das geschehen, was auf globaler Ebene zurzeit nicht möglich scheint. Die radikale Minderung des CO2-Ausstoßes, die Herstellung von Energie allein mit erneuerbaren Technologien. Aber da braucht es natürlich mehr als nur eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle in Bonnstetten.
Also da sieht man alle da die Häuser, die sind an der Abwasser-Dings angehängt. Da. Alles, was da so weiss.
Wir fahren vorbei an Mehrfamilienhäusern, an einem Hotel. Sie alle beziehen ihre Wärme aus dem Abwasser. Wir machen Halt bei einer Scheune, die vor kurzem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wurde.
Wir sehen eine Photovoltaikanlage, die Schneider Solar AG in eigener Regie bauen durfte, auf das Dach von Rudi Wegmann und seiner Frau. Und diese Anlage bringt, also wird berechnet mit 17.500 Kilowattstunden im Jahr. Also gut 4 Haushalte werden da, könnten da mit diesem Strom leben.
Wir fahren weiter nach Ottenbach. Wir landen in einer Kiesgrube abseits des Dorfes. Dort steht eine langgestreckte grau-grüne Halle.
Das ist einfach, dort wird das Grüngut abgekippt.
Ja.
Und dann wird es so zerkleinert.
Das ist die Biogasanlage von Ottenbach. Thomas Dösegger, Betriebsleiter der Biogasanlage, erläutert, wie die Anlage funktioniert.
Also von innen geht es nachher, von dem Aufgabenbunker geht es durch den Schnecke Gopsi. Nachher direkt in Fermenterie. Dort innen hat es 1000 Kubik Gärraum.
Der Gärraum, in dem aus Garten- und Küchenabfällen Biogas entsteht.
Das Gas wird nachher abgezapft mit einer Leitung. Und da geht nachher auf einen Motor, der Strom produziert.
Grüne Energie zu 100% klimaneutral.
Wenn man Realist ist, ist es der einzig gangbare Weg. Die Energiezukunft bietet da derart viele Chancen.
Chancen für einen Wandel, Chancen für ein Umdenken. Nicht die Grünen, nicht die Grünliberalen haben den Anstoß gegeben, sagt Charles Höhn, der Koordinator der Energieregion Knonauer Amt.
Die Initialzündung kam von der regionalen FDP. Aus einem Gespräch mit mir haben wir die Standortförderungsmaßnahmen diskutiert und die Energieregion war so eine Idee. Und die haben sofort den Gedanken aufgenommen, haben eine Arbeitsgruppe gegründet. Als erstes hatten wir ein Jahr später die Möglichkeit, den Auftrag für eine regionale Potenzialstudie bezüglich Energieeffizienz und Potenzial an erneuerbaren Energien in Auftrag zu geben, finanziert von Unternehmen der Region und den beiden Wirtschaftsverbänden.
Das war im Jahr 2008. Die Potenzialstudie bildet seither die Grundlage für alle Maßnahmen, die in der Region getroffen werden. Und alle Dörfer im Knonauer Amt oder, wie es im Volksmund heißt, im Säuliamt, haben die entsprechenden Grundlagenstrategien angenommen. Sie beruhen auf einem Konzept der Energiestadt Schweiz. Bewertet werden in diesem Konzept von Energiestadt Schweiz nicht nur konkrete Maßnahmen zur Energieeffizienz, der Anteil von erneuerbaren Energien zum Beispiel, sondern auch die Kommunikation der Vorhaben in der Bevölkerung. Warum aber, fragte ich Charles Höhn, ging das alles so glatt durch hier im Knonauer Amt? Zum einen, sagte er,
vielleicht, weil die Vorlage auch schon überzeugend war, weil der Zeitgeist natürlich da ist. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Mühe, das zu sagen, aber es braucht halt immer jemanden, der irgendwie da vorne an den Karren steht und sieht und die Leute versucht zu überzeugen.
Überzeugen auch mit dem, was im Ausland schon gemacht wurde, mit der Idee der Energieregionen.
Die Energieregionen im Ausland waren natürlich tolle Vorbilder. Was kann man erreichen unter dem Projekttitel Energieregion? Und wenn man sich anstrengt, die Energieeffizienz anzupacken, das ist ein Riesenfeld, und auch das Thema Erneuerbare.
Und schließlich sagt Charles Höhn, man konnte die Menschen in der Region, aber auch das Gewerbe mit einem eigentlich urschweizerischen Gedanken überzeugen.
Ein Argument, das sicher immer wieder stark ist, auch bei den Privaten, die Unabhängigkeit von irgendjemandem, ich sage dann einmal jeweilen, der an einem Rad dreht und wir frieren.
Unabhängigkeit vom Öl, im Klartext. Hinter der Energieregion stehen denn auch lokale Unternehmen, die Baufirma Agir, die Zürcher Kantonalbank, die Mobiliarversicherungen und selbstverständlich der Arbeitgeber und der Gewerbeverband des Bezirks. Nicht uneigennützig das alles, sagt Charles Höhn, denn es geht auch um die Erhaltung des ländlichen Charakters der Region, um die Erhaltung von Arbeitsplätzen.
Wir wollen eine ländliche Region bleiben. Das können wir aber auch nur, wenn wir die Lebensqualität der Bewohner und der ansässigen Betriebe erhalten können.
Also wenn man dafür sorgt, dass es dem lokalen Gewerbe gut geht. Das Gewerbe zieht denn auch mit und profitiert, zum Beispiel, wenn es um den Einbau von Wärmepumpen geht.
Neben der Sonne, also Photovoltaik und natürlich auch Wärmeerzeugung, ist es vor allem, sind es die Erdsonden, also die Wärmepumpen, sage ich jetzt mal.
Und von diesen Wärmepumpen gibt es denn auch bereits Abertausende in der Region. Und weiter?
Im Bereich Holz sind so viele Anlagen schon im Betrieb und in der Planung, dass wir jetzt dann etwa den Punkt erreicht haben, wo wir Holz importieren müssten.
Also da ist man bereits ausgelastet, aber es gibt noch Potenzial in anderen Bereichen.
Dann gibt es noch die Abwärme, da gibt es zum Beispiel Tunnels mittlerweile, die da sicher etwas bringen könnten, aber auch die Industrie, die ist bei uns nicht sehr ausgeprägt, aber wir haben Industrien, die Abwärme wirklich liefern könnten.
Alles Bereiche, in denen das lokale Gewerbe gefordert ist und mit denen die Wertschöpfung in der Region erhöht wird. Pragmatische Projekte sind also gefragt, solche, die Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit vereinen. Pragmatisch ist denn auch das neueste Projekt in der Energieregion Knonauer Amt. Das Projekt, die A4, die Autobahn, die durchs Knonauer Amt führt, mit einer Photovoltaikanlage zu überdachen.
Das A4-KW-Kraftwerk, das ist eine Photovoltaikanlage auf unserer Autobahn, das sind 10 Kilometer wären das. Wir sind aber schon nicht mehr die Einzigen in der Schweiz, die darüber nachgedacht haben. Nichtsdestotrotz, da kommen allein nochmal 40 Millionen Kilowattstunden pro Jahr dazu, die in der Potenzialstudie gar nie gerechnet wurden. Ich denke, wir könnten beinahe 100% erreichen.
Kein utopisches Projekt, denn bereits in der Romandie gibt es ähnliche Vorhaben. Die Anlage würde denn auch, selbst in der pessimistischsten Rechnung, Strom für etwa 33 Rappen pro Kilowattstunden liefern, was schon in die Nähe des normalen Strompreises kommt. Ein günstiger Preis, der unter anderem möglich wird, weil die Preise für Solarpanels in letzter Zeit stark gefallen sind. Ein anderes Szenario rechnet für das A4KW gar nur mit einem Strompreis von 17 Rappen. Die A4 als Kraftwerk nutzen, ein Projekt, von dem wir im Büro von Charles Höhn erst eine riesige Visualisierung sehen. Und doch, sagt der Leiter der Energieregion,
solche Projekte sind typisch für die Säuleämter und wir sind überzeugt, weil es die Säuleämter sind, werden sie es auch auf die Autobahn bringen. Die Frage ist nur wann.
Unterstützung auf Bundesebene ist dabei in Aussicht, denn immerhin für das andere, ähnliche Projekt in der Romandie hat man beim Bundesamt für Straßen, dem Astra, schon mal großes Interesse gezeigt.
Nachdem ich gehört habe, dass sogar das Astra gegenüber diesem Konsortium in der Welschen Schweiz signalisiert hat, sie wollen mithelfen, das Projekt auch tauglich zu machen und auf die Autobahn zu bringen, sind wir sehr zuversichtlich.
Charles Höhn in seinem Büro in Bonstetten, Blick auf das weite Tal und auf die Überbauungen rundherum, er glaubt an den Pioniergeist in der Region. Ein Pioniergeist, der auf der Verwurzelung der Säuleämter mit ihrer Gegend, mit der Landschaft gründet, mit der Natur, die hier noch über weite Strecken intakt ist.
Und da lohnt es sich dafür zu kämpfen, das zu erhalten. Und ich denke, es ist umso einfacher, als bei uns die Bevölkerung, die Wirtschaftsexponenten und die Politik mehrheitlich bis großmehrheitlich so denken. Jetzt geht es nur darum, die Aufgaben anzupacken und auch das Richtige zu tun natürlich.
Anpacken, damit hier in dieser Gegend ein Meilenstein gelegt werden kann für den Schutz des Klimas. Ein kleiner Meilenstein global gesehen, ein großer für die Menschen im Knonauer Amt.
Das Knonauer Amt als Energieregion, eine Reportage von Christoph Keller, mitgearbeitet hat Miriam Steiner. 39, Sie sind beim Themenmorgen auf DRS2 über Klimafragen. Wie soll das Klima geschützt werden und auf welchen Wegen lässt sich am meisten erreichen? Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Expertengesprächs. Nach der Diskussion haben auch Sie die Möglichkeit, Fragen an die Fachleute zu richten. Sie können jetzt schon beim Hörertelefon anrufen. Hier nochmal die Nummer 061 365 30 30. Jetzt gebe ich das Wort nach Zürich. Es diskutieren Reto Knutti, Klimatologe der ETH Zürich, Nick Beglinger, Präsident des Branchenverbands Swiss Cleantech und Rolf Kappel, Entwicklungsökonom, ebenfalls von der ETH. Das Gespräch leitet wiederum Thomas Häusler.
Ja, in dieser Runde wollen wir uns der Situation in der Schweiz widmen. Das haben wir ja jetzt gerade ein bisschen betrachtet, auch in dieser Reportage, die gezeigt hat, dass da weite Teile einer Region hinter dem Klimaschutz stehen, die öffentliche Hand, das Gewerbe, viele Bürger. Herr Beglinger, warum klappt das in der Schweiz nicht öfter, nicht auf breiterer Ebene?
Also in der Schweiz klappt schon sehr viel. Wir haben jetzt einen Masterplan Cleantech, der am Implementieren ist. Frau Bundesrätin Leuthard hat den letztes Jahr bereits in einer Vorversion veröffentlicht und das geht genau in die Richtung, dass die Schweiz als Land Vorbild sein soll, wie das Säuliamt in der Schweiz als Region, die Schweiz als Land international. Wir haben auch die Energiewende beschlossen, das heißt uns von der Atomenergie verabschiedet. Auch das geht in die Richtung, man will auf Effizienz setzen. Vieles, vieles passiert bereits. Jetzt gibt es Widerstände, aber ich glaube, das ist normal, dass man sich nicht über alle Punkte einig ist. In einer Region ist das etwas einfacher als in einem ganzen Land, aber dafür gibt es einen Wirtschaftsverband Swiss Cleantech, der sich eben einsetzt dafür, dass die Wirtschaft nicht mehr blockiert, sondern dass die Wirtschaft diese Art von Bewegungen unterstützt.
Aber das bedeutet doch, dass der Bund diesen Rahmen vorgibt und dann letztlich die einzelnen Regionen sagen müssen, wir wollen sowas auch machen, wir wollen da auch tätig werden. Es ist nicht so, dass das dann automatisch plötzlich passieren würde.
Nein, automatisch passiert so etwas nicht. Es braucht die Beteiligung aller und das ist jetzt sehr wichtig, dass eben alle an einem Strick ziehen und anfangen umzusetzen.
Herr Knutti, der harte Blick der Wissenschaft, große Träume, solche Initiativen zusammengenommen, das ist natürlich, ich weiß, das ist schwierig, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, aber kann man das etwa abschätzen? Wie viel kann das bringen?
Ich finde, das ist natürlich alles sehr positiv, wenn man in diese Richtung geht und man sollte das verstärken. Wie viel es bringen kann, ist schwierig abzuschätzen, aber vielleicht als pessimistischer Vergleich, wenn man die Treibhausgasemissionen in der Schweiz anschaut, seit 1990, sie sind stabil, es hat sich nicht reduziert. Das heißt, pro Kopf ist man etwas besser geworden, aber absolut gesehen sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 20 Jahren. Und was wir tun sollten, wäre eine Reduktion von 20, 30, besser 40% in den nächsten 10 Jahren. Also es müsste wesentlich schneller gehen, als es im Moment geht.
Also diese Reduktion 20-30% in 10 Jahren, das bedeutet eine wesentliche Änderung in vielen Bereichen. Das sind 3-4 Gänge höher schalten.
Unbedingt. Also man kann sagen, wir müssen eigentlich eine kleine Revolution oder eine große Revolution veranstalten. Und ich schätze all diese freiwilligen Initiativen, aber ich bin nicht überzeugt, ob das genügend schnell geht für eine Revolution.
Herr Kappel, Blick von außen auf die Schweiz. Sie sind ja Fachmann für Entwicklung, sind auch viel in Entwicklungsländern und in Schwellenländern unterwegs. Diese Entwicklungsländer, die haben ja das Klima bisher nur wenig belastet und die erwarten, und das hat man in den Verträgen in der UNO auch so festgelegt, dass die Industrieländer dieses CO2 einsparen, weil wir haben ja in den letzten 100 Jahren oder auch unsere Vorfahren da halt schon wahnsinnig viel produziert davon. Wie reagiert man jetzt in China, aber auch zum Beispiel in Afrika oder anderswo darauf, dass die Industrieländer sich aus diesen vertraglichen Verpflichtungen mehr oder minder jetzt hinausstellen? Und dass einfach zwar auf informeller Ebene viel läuft, aber eben formell man dazu nicht steht.
Also wenn man mit Offiziellen spricht und man hört die offiziellen Meinungen, wird natürlich diese Forderung aufrechterhalten. Die Industrieländer sollten ein Nachfolgeabkommen, in dem sie sich rechtlich verpflichten, ein solches Nachfolgeabkommen sollten sie weiterführen. Genau mit dem Argument, in der Vergangenheit waren wir diejenigen, die die Atmosphäre mit den Treibhausgasen angereichert haben. Das wird auch wahrscheinlich wieder die offizielle Position sein, die in Durban vorgebracht wird. Aber inoffiziell wird natürlich, und das ist dann der Verhandlungsspielraum, schon längst anerkannt, dass natürlich zum einen die Industrieländer heute eben nur noch Größenordnung 40% der globalen Treibhausgasemissionen abgeben. 60% und eine enorme Dynamik kommt aus den Entwicklungs- und Schwellenländern.
Also Dynamik heißt Steigerung in der Zukunft. Richtig. Darauf werden wir dann im dritten Teil kommen.
Ja. Jawohl. Und zum Zweiten muss man natürlich auch akzeptieren, dass die traditionellen Industrieländer lange Zeit diese Treibhausgasemissionen emittiert haben, ohne dass wir wussten, welche Schäden wir dort tatsächlich anrichten. Und das ist nun ein altes Prinzip in der Rechtsprechung, die man auch im internationalen Bereich anwenden kann, dass natürlich nicht nachträglich Dinge bestraft werden können, die zum Zeitpunkt der Tat noch kein Straftatbestand waren, um das mal so drastisch zu formulieren. Das wird offiziell alles anerkannt. Und das sind dann genau diese taktischen Verhandlungspositionen, die eingenommen werden von beiden Seiten und wo man sich dann die Spielräume schafft, um wirklich voranzukommen.
Gut, das sind politische Spielräume. Wir haben schon mehrfach gehört, dass die Physik da keine Spielräume hat. Sie reagiert einfach auf das, was wir tun. Und das ist offensichtlich zu wenig. Herr Beglinger, der Treibhausgasausstoß letztes Jahr war ja so hoch wie nie zuvor. Herr Knutti hat ja auch gesagt, der Ausstoß in der Schweiz ist in den letzten 10 Jahren höchstens konstant geblieben, nicht gesunken. Was bräuchte es denn, um die Sache zu beschleunigen? Also ganz einerseits vielleicht ganz konkret und andererseits auch, Sie dürfen ein bisschen träumen, Rahmenbedingungen.
Also ganz konkret braucht es jetzt die Absegnung des neuen CO2-Gesetzes. Das ist war ein wichtiger Kampf von Swiss Cleantech in den ersten 2 Jahren seit unserem Bestehen. In der Wintersession kommt die Schlussabstimmung und in den vergangenen paar Tagen hat sich jetzt auch endlich Economy Suisse dazu geäußert, dass sie diesem CO2-Gesetz zustimmen. Das würde heißen, dass die Schweiz bis 2020 im Inland 20% CO2 reduziert. Das heißt also, das ist ein nächster besserer Schritt und wir sind sehr stolz, dass wir hier einwirken konnten, dass eben die Wirtschaft gezeigt hat, Achtung, es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht auch um die Wirtschaft. Wir machen, realisiert immer mehr und ich glaube, das ist eine Veränderung, die man jetzt feststellen kann. Es wird in diese Bereiche investiert, nicht um gut Menschen zu sein, sondern um konkrete wirtschaftliche Vorteile zu erreichen, weil man realisiert, Klimaschutz, Cleantech allgemein, nachhaltiges Wirtschaften allgemein, das kommt in Zukunft, wird das immer wichtiger. Die Ressourcen werden knapp, wenn wir wenig davon verbrauchen. Stärkt das unsere Wirtschaft? Wir sind weniger abhängig vom Ausland. Wir können besser exportieren. Wir sind eine stärkere Wirtschaft und fördern vor allem lokal das Gewerbe. Wir kaufen nicht Öl und liefern unser Geld an Libyen, sondern wir sanieren unsere Häuser und liefern unser Geld an das KMU um die Ecke.
Jetzt, Sie haben die Economy Suisse erwähnt, die ist eher auf der Bremse gestanden, lang, hat sich jetzt da ein bisschen bewegt, aber Tatsache ist, dass zum Beispiel im CO2-Gesetz ja nach wie vor Treibstoffe nicht unter einer Abgabe fallen werden. Da hat man große Kompromisse gemacht, denke ich. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben die anderen Wirtschaftsvertreter, die nicht in Ihrem Verband sind, langsam dazu gebracht einzusehen, es geht da nicht nur um Opfer, sondern es geht auch um eine Stärke. Aber wie weit sind Sie da und was sind da genau Ihre Argumente, um die zu überzeugen, auch auf Ihren Zug aufzuspringen?
Wie weit sind wir? Wir Swiss Cleantech wurde im Dezember 2009 gegründet mit mehr oder weniger 0 Mitgliedern. Wir haben heute 265 Firmen, noch etwas mehr. Und wachsen sehr schnell. Das heißt, das Thema ist immer populärer und wird immer breiter als ein wichtiges Thema anerkannt. Das heißt, wir gewinnen an Stärke und darum auch an Einfluss in Bern. Das neue Parlament wird uns da sicher helfen. Mit der neuen Mitte ist es einfacher, Mehrheiten zu bilden zu diesen Themen. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt, dass man die Wirtschaft als unterstützender Faktor zur Politik hat, dass man Rahmenbedingungen setzen kann, die dann Nachhaltigkeit oder eben Klimaschutz, Cleantech systematisch belohnen. Dass man konkret belohnt wird als Firma, wenn man sich nachhaltig einsetzt. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf gutem Wege. Es ist noch lange nicht vorbei, aber jetzt muss weitergekämpft werden. Ich sehe die Chancen sehr gut, dass es uns gelingt, mehr und mehr Akteure der Wirtschaft für diese Themen zu gewinnen.
Herr Knutti. Ja, ich darf vielleicht kurz darauf Bezug nehmen. Ich denke, wenn wir die Wirtschaft so weit bringen, dass sie als treibende Kraft mithilft, dann sind wir schon einen entscheidenden Schritt weiter, weil bisher war es wirklich so, dass die Wirtschaft die Bremse war und immer gesagt hat, um Gottes Willen, das kostet uns was und darum wollen wir das nicht. Wenn das sich ändert, dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass das wesentlich schneller geht.
Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, das ändert sich jetzt nicht nur in der Schweiz, wohlbemerkt. Wir haben auch international, vor zwei Monaten kam ein Statement raus von Investoren global, die vertreten zusammen 20.000 Milliarden und die sagen, wir möchten jetzt dringend Rahmenbedingungen, die uns erlauben, in nachhaltige Projekte zu investieren. Was einfach geschehen darf, man muss diese Rahmenbedingungen wirklich schaffen, damit nicht die nicht nachhaltige Lösung rentabler ist für die Investoren, sondern dass die nachhaltige Lösung rentabler ist. Und das heißt, es muss politisch, müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Die konkret eine CO2-Abgabe, sei es auf Brennstoff, die schon existiert, aber eben auch auf Treibstoff. Und Swiss Cleantech hat seit Anfang eine Treibstoffabgabe absolut unterstützt. Wohl bemerkt, die Firmen haben nämlich schon sehr viel gemacht und jetzt ist es eigentlich im Bereich Mobilität, wäre noch viel zu erreichen.
Also ich und mein Auto.
Ja, genau. Und das ist sicherlich bei uns, wir unterstützen eine Treibstoffabgabe voll und ganz. Es war einfach im politischen Prozess sehr schwierig, das durchzubringen. Und es war wichtiger, dass das CO2-Gesetz, so ist, wie es jetzt steht, leider ohne Treibstoffabgabe, jetzt mal durchkommt.
Gut, soweit unsere zweite Gesprächsrunde. Ich habe soeben aus Basel gehört, dass wir viele, viele Höreranfragen haben an Sie. Denen möchte ich nun das Wort geben.
In Themenmorgen auf DS2 haben Sie jetzt bis zu den 10 Uhr Nachrichten die Möglichkeit, Ihre Fragen zum Klimaschutz an die Experten zu richten. Sie erreichen uns unter der Nummer 061 365 30 30. Und jetzt kommen wir zum ersten Hörer. In der Leitung ist Herr Fuchs. Herr Fuchs, guten Morgen. Hören Sie mich?
Grüezi. Ja,
guten Tag. Was umtreibt Sie in Sachen Klimaschutz?
Ich würde eigentlich zuerst eine provokative Frage. Mit der würde ich versuchen, unseren engen Denkhorizont ein bisschen zu erweitern helfen. Die Erdgeschichte kennt in den letzten halben Millionen Jahren ein paar Eiszeiten, grosse, die von Zwischen-Eiszeiten unterbrochen waren, wo es ähnlich war wie jetzt. Warum ist die letzte Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren überhaupt zu Ende gegangen? Echt wegen der Feinstaub- und CO2-produzierenden Lagerfeuer von diesen vielen Höhlenbewohnern? Oder hat es echt einen anderen Grund?
Das ist eine Frage, die würde ich gerne am Klimatolog Herr Knutti weitergeben. Herr Knutti, was meinen Sie da dazu?
Ja, die Eiszeiten tatsächlich sind eine Realität, aber sie haben mit dem Menschen nichts zu tun. Die Erdbahn um die Sonne ist nicht eine exakte Kreisbahn, sondern sie ist ein bisschen eiförmig, also elliptisch. Und die Anziehungskräfte von anderen Planeten und dem Mond verursachen, dass die Sonneneinstrahlung auf der Erde nicht konstant ist. Und das verursacht die Eiszeiten. Aber das hat mit dem Menschen nichts zu tun.
Also weil die Sonneneinstrahlung nicht immer gleich ist.
Die Sonneneinstrahlung ist nicht immer gleich und sie variiert im Sommer und im Winter unterschiedlich. Die nächste Eiszeit würde auch kommen übrigens, wenn wir nichts tun würden. Vielleicht in 50.000 Jahren oder in 30.000 Jahren. Es wird wahrscheinlich nicht so weit kommen aufgrund des menschlichen Einflusses.
Vielen Dank, Herr Knutti, für diese Antwort. Wir haben jetzt einen weiteren Hörer bereits in der Leitung. Herr Jans, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Frage an unsere Expertenrunde?
Ja, meine Frage ist, ich habe zugehört, man spricht über vieles, vor allem, und ich bin ganz einverstanden für die Photovoltaik, aber man hört praktisch nie etwas von der tiefen Geothermie. Dabei wäre, man weiß, das ist unerschöpflich, wäre unter unserem Boden und sie hat sehr viele Vorteile, die eben Solarenergie nicht hat. Sie ist Jahrzeiten unabhängig, man kann sie zu- und abschalten, wann man es braucht und wir können sowohl Strom damit produzieren, wie Wärme zum Heizen. Also das wäre direkt ein Beitrag zur Reduktion der Emissionen.
Sie sind also der Meinung, die Geothermie werde zu wenig genutzt. Ich frage nun Rolf Kappel, sind Sie damit einverstanden?
Also ich bin auf dem Gebiet nun wirklich kein Fachmann, aber ich beobachte natürlich, was sich hier in der Schweiz und in anderen Ländern tut. Man darf einfach nicht vergessen, dass diese geothermischen Quellen im Wettbewerb stehen, im Preiswettbewerb stehen mit anderen Energietechnologien. Und ich glaube, man steht hier ganz am Anfang, braucht noch einige Zeit, um die Entwicklung so weit voranzutreiben, dass man hier wirklich wettbewerbsfähig wird.
Also ich kann vielleicht anfügen, dass Herr Jans absolut recht hat. In der Schweiz wurde viel zu wenig auf Geothermie gesetzt. Geothermie hat ein Riesenpotenzial hierzulande, aber auch international. Es sind große Projekte, wie Herr Jans selber gesagt hat. Das heißt, es braucht im Moment viel Vorplanung für solche Projekte, aber das passiert. Konkret in der Energiestrategie des Bundes, aber auch in der Cleantech-Energiestrategie unseres Wirtschaftsverbandes spielt Geothermie eine Rolle. In den ersten 10 Jahren, vor allem was die Forschung angeht und gewisse Pilotprojekte. Und ab 2030 soll dann die Geothermie einen wichtigen Beitrag zum neuen erneuerbaren Energiemix in der Schweiz darstellen. Wichtig ist einfach, dass man realisiert, es gibt nicht die eine Lösung, die dann alles für uns löst, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Technologien, die zusammen entwickelt werden müssen und die dann zusammen auch die Lösung darstellt. Da gehört Geothermie darunter, aber sicher auch Photovoltaik.
Vielen Dank, Herr Böcklinger und Herr Kappel. Wir kommen zum nächsten Hörer. Am Apparat ist jetzt Herr Eichenfehr. Herr Eichenfehr, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Tag zusammen. Meine Frage ist eigentlich, man müsste eigentlich Verzicht üben. Also Verzicht des einzelnen Konsumenten bringt eigentlich Klimaschutz. Ich glaube nicht, dass wir hier mit Makrosicht, also mit der Sicht von oben, von der Technologie, von der Wirtschaft weiterkommen. Wir müssen einfach global denken, jeder für sich. Und Verzicht üben im Konsum. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Wie stehen dazu die Experten zu dieser Ansicht?
Dann richte ich diese Frage nach dem Verzicht wieder an Herrn Knutti.
Wenn Sie verzichten möchten, ist das eine Möglichkeit. Aber ich denke, wir könnten sehr viel erreichen, indem wir einfach effizienter mit dem umgehen, was wir haben. Beispiel Auto, wir haben es vorhin schon erwähnt, man kann heute ein Auto kaufen, das die Hälfte des Treibstoffes verbraucht und es bringt uns trotzdem ans Ziel. Das heißt, ich muss nicht verzichten auf das Transportmittel, ich muss vielleicht einfach ein effizienteres Transportmittel finden. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt von dem Verzicht. Die Frage ist, was ist das Gut oder was sind die Werte, auf die Sie verzichten? Vielleicht verzichten Sie ein bisschen auf Luxus, aber vielleicht haben Sie mehr Zeit in Ihrem Leben und mehr Lebensqualität und eine bessere Umwelt. Und in diesem Sinne haben Sie vielleicht auch etwas gewonnen.
Gewinn durch Verzichten, das ist hier die Frage. Jetzt am Apparat ist Frau Rohner. Frau Rohner, was möchten Sie unserer Expertenrunde gerne fragen?
Ich habe eigentlich ein paar Statements. Und zwar, Cleanarappe geht wieder große administrative Arbeit. Ich meine, der Staat müsste Steuer attraktiver machen für alles Engagement, das betreffende CO2-Reduktion da ist. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, ich wollte vor 32 Jahren wollte ich ein Solarhaus machen. Der Widerstand der Behörde war extrem groß. Wir bräuchten etwas breit, größere Sicht, größeres Wissen seitens der Behörden. Und was mich sehr stört, das ist CO2 im Kleinformat. Der Staat produziert sehr viele Grillstätten, die er unterhält, und da sind reine Dreckschleudern am Werk. Das heißt, es wird alles verbrennt, was nicht verbrennt werden dürfte, was eigentlich in die entsprechenden Anlagen gehört.
Frau Rune, da kommen jetzt einige verschiedene Themen zusammen. Darf ich?
Das sind meine Alltagssorgen, wo ich mich nicht verstanden fühle, und das macht mir Sorge. Ich bin immer noch dran, ich gehe an alle Messen, es interessiert mich sehr, ich würde alles daran setzen, und vor allem, wir bräuchten bessere Apparate. Ich stelle alle meine stelle ich ab, aber ich stelle fest, Radio muss ich dann immer wieder neu einstellen. Das dürfte nicht sein. Also die Geräte müssten angepasster sein.
Ich glaube, da ist jetzt eine Vielzahl von Fragen zusammengekommen, die unsere Expertenrunde in dieser Fülle wohl nicht beantworten kann.
Müssen Sie nicht können, aber sollen Sie in Ihr Tagebuch schreiben, was daran gearbeitet wird.
Gut, dann
einfach auf der ganzen Linie. Ich bin sehr bewusste Benutzerin meiner Apparate, meines Autos, aber das zum Beispiel Auto. Ich werde nicht belohnt, dass ich nur 2.000-3.000 Kilometer pro Jahr fahre. Das müsste belohnt werden, verstehen Sie?
Frau Rohner, ich verstehe es sehr gut. Ich danke Ihnen auch für diesen Beitrag. Bitte. Wir möchten nur noch die Expertenrunde nutzen, solange sie zur Verfügung ist. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage von Frau Schmid. Frau Schmid, was möchten Sie gerne die Expertenrunde von der Expertenrunde wissen?
Ja, soll ich Deutsch sprechen?
Wie Sie möchten.
Ja, also ich habe eine Liegenschaft, ein Mehrfamilienhaus in Bern und das ist dringend sanierungsbedürftig. Es handelt sich um 14 Wohnungen und das Gebäude ist unter Denkmalschutz. Man will Baugeschichte der 50er Jahre dokumentieren. Und es sind drei Hauseingänge. Insgesamt handelt es sich also etwa um 50 Wohnungen. Und alle drei Eigentümer, wir können nicht zeitgemäß sanieren, wegen diesem Denkmalschutz. Man kann die Fassade nicht isolieren und das ist katastrophal. Also ich investiere jetzt nächstes Jahr trotzdem 1,5 Millionen. Das Haus muss saniert werden, aber auf eine Art und Weise, wie das absolut eigentlich heute nicht mehr gemacht wird.
Da kommen sich also Denkmalschutz und Klimaschutz in die Quere. Nick Beglinger, ist das ein Problem, das häufig auftaucht?
Das ist sicher ein Problem für gewisse Objekte, wo eben der Denkmalschutz auch ein wichtiger Faktor darstellt. Ich glaube aber, diese Probleme lassen sich lösen. Ich merke auch ganz deutlich, dass die Behörden hier dazulernen. Man ist jetzt schon dran, beispielsweise für die Photovoltaik Bewilligungsverfahren abzukürzen, dass es viel einfacher wird, Photovoltaik zu installieren. Ähnliche Dinge passieren auch im Bereich der Sanierungen, dass eben solche Projekte realisiert werden können, Pioniere wie Frau Rohner dann eben ihre solaren Häuser bauen können und nicht 30 Jahre warten müssen. Da bewegt sich meines Erachtens auch einiges.
Da ist also noch viel zu tun. Jetzt am Apparat ist Frau Baltensberger. Auch bei Ihrer Frage geht es um Probleme des Heizens. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie schon richtig verstanden, ja. Der grösste Energieverbrauch haben wir in der Schweiz ja fürs Heizen von den Häusern. Und bis jetzt ist es so, dass Hausbesitzer nicht verpflichtet sind, um ihre Häuser zu isolieren. Ob es die Chance gibt, dass einmal so ein Gesetz kommt, das die Hausbesitzer verpflichtet, zum Isolieren. Ich wohne selber in einem Haus, wo man besser isolieren könnte. Und wenn das keine Möglichkeit ist, ob es eine Chance gibt, dass Vermieter wenigstens müssen die Energiebilanz von ihrem Haus publizieren, wenn es Wohnungen vermietet, dass man weiss, als Mieter, was auf einem zukommt. Weil als Mieter ist man in der abhängigen Position.
Sie finden also, da müsste auf Gesetzesebene noch einiges gehen. Ich richte diese Frage an Rolf Kappel. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, also am Ende muss man schon akzeptieren, dass natürlich immer derjenige, der eine Immobilie nutzt, die Rechnung dafür bezahlt. Und diesen Prozess voranzutreiben, da hat man in den letzten Jahrzehnten schon erhebliche Wege zurückgelegt. Aber ich stimme dem absolut zu, im Bereich dessen, was wir in Immobilien einsparen können an Energie und damit auch an Treibhausgasemissionen, da steckt noch sehr viel Potenzial. Und die Frage ist natürlich, welche politische Bereitschaft signalisieren die Bürger, die die Rechnung bezahlen müssen, gegenüber den Politikern, die dann diese Rahmenbedingungen setzen müssen.
Die Frage ist also, quasi liegt der Ball bei den Mietern oder bei den Vermietern, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt ist ein Hörer am Apparat, dessen Frage die Mobilität betrifft. Guten Morgen, Herr Mijatovic, habe ich das richtig ausgesprochen?
Jawohl, richtig. Mein Name ist Vlado Mijatovic, ich bin wohnhaft in St. Gallen und ich habe letztens in der St. Gallen-Messe in der Olmerhalle. Dort habe ich das Elektroauto Tesla fahren, Probe fahren und ich bin von dem Auto begeistert gewesen. Meine Frage ist mehr, das Auto braucht ja immer wieder die Steckdose. Und ich denke, da haben sich viele Ingenieure auch Gedanken gemacht. Nur ich finde es einfach schade, dass man da nicht realisiert. Und zwar, meine Gedanken sind auch, wieso kann man bei so einem Auto nicht ein zweites Elektromotor, also Dynamo, beim Auto einbauen, wo die Batterie unterwegs kann laden.
Eine ganz konkrete Frage. Ich weiß nicht, wer in unserer Expertenrunde dazu...
Ich könnte da mal.
Ja?
Also das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt Autos, die aus der Bremsenergie rekuperieren und so die Batterie wieder aufladen. Und es gibt auch Autos, hybride Autos, die einen kleinen Verbrennungsmotor an Bord mittragen. Dieser Verbrennungsmotor wird aber nicht dazu benutzt, die Vorwärtsbewegung zu verursachen, sondern er ist ein Generator und lädt die Batterie auf, dass man also unterwegs die Batterie auflädt. Im Fall vom Tesla ist das nicht so. Das ist ein Sportauto, das rein auf die Batterien beruht, aber es gibt andere Modelle und solche Modelle werden wir noch mehr sehen. Da sind jetzt verschiedene Typen von Elektroautos, Hybridautos am Entstehen und wir werden verschiedene von solchen bald schon auf dem Markt sehen.
Vielen Dank, Herr Beglinger. Das war eine ganz konkrete Antwort und wir kommen im Hörertelefon auf DRS 2 jetzt zur letzten Frage. Am Apparat ist Herr Jäger. Auch Ihre Frage betrifft die Mobilität.
Ja, grüezi miteinander. Also meine Frage ist, warum man nicht einfach mehr das Velo fördert und wie man überhaupt auf die Idee kommt, dass man jetzt alles könnte mit alternativen Antriebsmöglichkeiten lösen. Das Problem ist doch einfach, dass man zu viel umeinander fährt, für nichts umeinander fährt und die ganzen Infrastrukturen auf das Auto ausleitet. Und ein anderes ist noch, warum tut man nicht alle Autorennen verbieten? Das wäre doch symbolisch ein sehr wichtiger Beitrag, dass man sagt, wir akzeptieren nicht mehr, dass man mit Formel 1 irgendwie tonnenweise Dreck und Lärm verursacht für nichts und wieder nichts.
Vielen Dank, Herr Jäger.
Das ist meine Frage. Okay, schönen Tag. Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Jäger. Vielen Dank für dieses letzte Statement. Ich glaube, das kann man so im Raum stehen lassen. Ich bedanke mich auch bei der Expertenrunde, dass Sie sich noch einmal den Hörerfragen gestellt haben. Im zweiten Teil des Themenmorgens auf DRS 2 nach den Nachrichten schauen wir dann nach Indien mit einer Reportage. Auch Ihre Meinung ist weiterhin gefragt. Uns interessiert dann später in dieser Sendung, wie viel Sie bereit sind für den Klimaschutz zu tun, auch wo Sie dabei an Grenzen stoßen. Hier ein letztes Mal die Nummer unseres Hörertelefons 061 365 30 30 oder Sie können uns auch schreiben in unserem Online-Forum auf drs2.ch. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen, nehmen Ihre Beiträge später in dieser Sendung auf. Wir haben in der ersten Stunde diskutiert, wie es mit dem Klimaschutz in der Schweiz aussieht. Noch wichtiger ist, wie es in den Schwellenländern damit steht, also in China, Brasilien oder in Indien. Denn diese Länder wachsen seit einigen Jahren rasant und damit auch ihr Treibhausgasausstoß. Genau da wollen private Initiativen nun ansetzen. Sie wollen der armen, ländlichen Bevölkerung Zugang zu Energie verschaffen und dies erst noch klimafreundlich. Thomas Häusler hat in Indien ein solches Projekt besucht.
8 Uhr abends auf dem Marktplatz in Tamkur. Zwischen Tante-Emma-Läden und Garküchen flanieren Dorfbewohner. In jeder Bude hängt eine Energiesparbirne von der Decke und schafft eine kleine Lichtinsel inmitten der Dunkelheit. Es ist noch nicht lange her, da herrscht in dem 500-Seelendorf um diese Tageszeit, also früh abends, fast komplette Finsternis, erzählt der Ladenbesitzer Surendra Chauhan.
Als es noch keinen Strom gab, beleuchtete ich die Auslage mit Kerzen. Man sah wenig und die Kerzen waren so teuer, dass ich den Laden um 7 schloss. Der ganze Marktplatz ist froh über das elektrische Licht. Es ist heller als Kerzen oder Kerosinlampen und trotzdem billiger. So können wir länger geöffnet haben und machen mehr Umsatz. Und wenn ich danach nach Hause komme, herrscht auch da nicht mehr die Finsternis wie früher.
Tamkur ist ein abgelegener Flecken im indischen Bundesstaat Bihar, einer der ärmsten Gegenden des Landes. Nur eine staubige Piste führt hierher. Dass der Ort nun mit Strom versorgt werde, das komme fast einem Wunder gleich, sagt Ladenbesitzer Chauhan. Elektrizität sei schon oft versprochen worden, aber nie sei etwas geschehen. Im ländlichen Indien müssen 400 Millionen Menschen ohne Strom auskommen. In Bihar sind fast 70% der Orte ohne Elektrizität. dass ausgerechnet Tamkua, der Name bedeutet übrigens Nebel der Finsternis, dass Tamkua zum leuchtenden Beispiel wurde, dafür sorgt das junge Elektrizitätsunternehmen Husk Power Systems. Die Firma aus Bihar hat sich auf die dezentrale und umweltfreundliche Stromproduktion spezialisiert. Vor 4 Jahren baute sie in Tamkua eine Pilotanlage. Sie steht am Rand des Dorfes zwischen den letzten Strohhütten und dem zarten Grün der Reisfelder. Bei Tag ist ihr Herzstück von weit her zu sehen. Eine schwarze Tonne, etwa 4 Meter hoch.
That is the reactor, and the reactor is designed in a way that the supply of oxygen will be limited.
Das ist der Reaktor. Im Innern wird Biomasse fast unter Luftabschluss verbrannt. Dabei entsteht Gas, das in einen umgebauten Lastwagenmotor geleitet wird. Dort verbrennt es, treibt den Motor an und dieser wiederum einen Stromgenerator.
Hightech sei das beileibe nicht, sagt Gianesh Pandey, Ingenieur und Gründer von Husk Power. Trotzdem sei die Entwicklung schwierig gewesen.
So many people world over had been talking about distributed generation for so long and nobody had really made it happen.
Viele hätten sich an einer günstigen Stromversorgung für abgelegene Regionen versucht, ohne Erfolg.
We start with how much can people pay? So how much can you make in
Die Ausgangslage für uns bildet die Frage, wie viel potenzielle Kunden für Strom bezahlen können. Und das ist ganz wenig, wenn man $2 bis $3 am Tag verdient, wie es hier der Fall ist. Also müssen Anlage und Betrieb extrem günstig sein. 5-6 Jahre lang haben wir alles ausprobiert. Solarzellen in allen Varianten, Wind, Biotreibstoffe, alles. Entweder war die Technologie zu teuer oder es gab sonst Hindernisse.
Die schließlich gewählte Lösung mit Biomasse galt unter Fachleuten als unmöglich. Und zwar, weil Gianesh Pandey unbedingt Reishülsen als Brennstoff verwenden wollte. Brennende Reishülsen aber produzieren Unmengen an Thea, die in Tests an Universitäten und Firmen die Versuchsanlagen hoffnungslos verstopft hatten.
For an individual that grows a paddy, pretty much the only thing that doesn't have any use. It can only be burned.
Für die zahlreichen Reisbauern dagegen seien die Hülsen so ziemlich das Einzige, was sie nicht verwerten könnten. Ihr Silikatgehalt ist so hoch, dass sie kaum verrotten und somit nicht als Kompost taugen. Auf offenem Feuer brennen sie kaum. Aber sie fallen im Reisland Indien massenhaft an. Allein im Bundesstaat Bihar produzieren die Bauern 1,8 Millionen Tonnen Reishülsen pro Jahr. Gäbe es die technischen Schwierigkeiten nicht, wäre das Material also ideal für die Stromproduktion. Zumal es auch das Klima schont. Denn alles Kohlendioxid, das bei der Verbrennung im Kleinkraftwerk entsteht und in die Luft geht, all dieses Kohlendioxid haben die Reispflanzen zuvor während des Wachstums aus der Luft aufgenommen. Mittlerweile betreibt Husk Power etwa 70 Kleinkraftwerke, die 30.000 Haushalte in 300 Dörfern mit Strom versorgen. Ungefähr 70.000 Tonnen CO2 wurden so bisher der Atmosphäre erspart, weil die Husk Power Kunden kein Kerosin mehr verbrennen, um Licht zu erzeugen. Gianesh Pandey hatte einen lukrativen Job in den USA, bevor er sich entschloss, nach Bihar zurückzukehren.
I was at a very comfortable place. I was personally fairly successful, but it somehow didn't go in sync with.
Ich wurde einfach nicht glücklich, weil es mir dort gut ging, den Menschen hier aber nicht. Und ich wollte nicht nur darüber klagen, sondern etwas verändern.
Den Prototypen des Reishülsenvergasers schraubte und schweißte Gianesh Pandey mit eigenen Händen zusammen. Den Durchbruch beim Teerproblem brachte keine High, sondern Low-Tech und Manpower. Der Teer werde erst zum Problem, wenn er die Rohre der Anlage komplett verstopfe. So nehme man halt etwas dickere Rohre, die langsamer verstopften, und reinige die Maschine öfter. Das funktioniert, weil Husk Power lokale Arbeitskräfte beschäftigt, die nicht teuer sind. Dabei profitieren alle, sagt Kumlesh Kushawar, der Maschinist der Anlage in Tamkua.
Bevor ich diese Stelle bekam, war ich arbeitslos. Nun kann ich für mich sorgen und meine Eltern unterstützen. Etwas anderes hätte ich in dieser Gegend kaum bekommen.
Bis das Geschäftsmodell der Husk Power funktionierte, brauchte es allerdings noch einiges mehr an Entwicklung, sagt der Firmenchef Gianesh Pandey.
Customers are very dishonest. The tendency in them to steal electricity, to use a little bit more than what they have paid for, just amazing tendency.
Unsere Kunden stehlen Elektrizität, wo sie nur können, versuchen, mehr zu verbrauchen, als sie bezahlen. Wir mussten verschiedene Gadgets entwickeln, um sie daran zu hindern.
Die Kunden bestellen eine feste Menge an Strom, meistens so viel, um zwei Energiesparbirnen betreiben zu können und ein Handy aufzuladen. Um den Stromklau zu verhindern, gilt Vorauskasse am Anfang des Monats, und vor jeder Hütte ist eine Sicherung installiert, die durchbrennt, falls die Bewohner mehr als die bezahlte Menge an Strom abzapfen. Im Gegenzug bietet die Firma hohe Zuverlässigkeit. Von Beginn der Dämmerung bis Mitternacht liefert sie Strom. Pannen gibt es selten. Dafür sorge schon die unmittelbare Nähe zu den Kunden, sagt der Maschinistin Tamkua Kamlesh Kushawar. Wenn der Strom einmal ausfalle, dann stünden die Kunden innerhalb von Minuten auf dem Werkhof und reklamierten. In jenen Orten, die ans offizielle Stromnetz angeschlossen sind, ist die Situation ganz anders. Es herrscht eine solche Stromknappheit, dass kleinere Orte täglich nur 3 Stunden Strom erhalten, und das zu den unmöglichsten Zeiten, etwa von Mitternacht an. Selbst in Patna, Bihars Hauptstadt, fällt im Sommer die Elektrizität oft für Stunden aus. Der Bürgermeister Tamkuas ist mit dem Service von Husk Power sehr zufrieden. Nicht nur, weil das wirtschaftliche Leben im Dorf angekurbelt worden sei, seit die Läden dank elektrischem Licht abends länger geöffnet sind. Der Strom habe vielmehr eine Menge Vorteile gebracht, sagt Panchanand Yandav.
Weil die Familien nun mehr und besseres Licht haben, können die Kinder abends für die Schule lernen und die Frauen bequemer kochen. Zudem gibt es weniger Brände im Dorf. Im März, April ist es hier sehr windig. Das führte früher oft dazu, dass Kerosinlampen umstürzten und die Strohhütten in Brand setzten.
Ein großes Plus für die meisten ist auch, dass sie ihr Handy nun zu Hause aufladen können. Zuvor mussten die Bewohner Tamkuas dafür 15 Kilometer zurücklegen und die Ladung kostete erst noch mehr. Und sogar die Gesundheit hat der Stromanschluss verbessert, berichtet der Dorfarzt BP Singh. Er müsse viel weniger Schlangenbisse behandeln als früher. Das Licht in den Hütten halte die Tiere fern. Die Erfolge von Husk Power lassen sich also sehen. Angesichts der großen Stromlücke in Indien, angesichts davon, dass 400 Millionen Menschen im Land auf einen Anschluss warten, sind die 70 bestehenden Kleinkraftwerke allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein. Um im Großen etwas bewegen zu können, ist die Firma quasi zu rasantem Wachstum verdammt.
So would you say that in a way you are condemned to huge growth in order to fulfill what you want to achieve?
Well, I mean, I like the word condemned to huge growth, but yeah, if we want to be a real solution provider to the problem.
Ich mag den Ausdruck. Tatsächlich, der Strommangel auf dem Land ist so gigantisch, dass wir noch stark zulegen müssen, um als Lösung für das Problem gelten zu können.
It's a big beast, so we will have to have some size before we can recall a response to the beast.
Bis in 3 Jahren will Gyanesh Pandey 2000 Anlagen fertiggestellt haben. Dieser ehrgeizige Plan scheint möglich. Husk Power konnte sich einiges an Investments internationaler Geldgeber sichern und hat den Anlagenbau perfektioniert. Nur 2,5 Monate dauert es vom Entscheid, ein neues Kleinkraftwerk zu bauen, bis zur ersten Stromlieferung ans Dorf. Die Entwicklungsexpertin Lucy Scott von der UNA-Universität sagt, dass solche Initiativen viel schneller Strom in arme ländliche Gebiete bringen könnten als staatliche Versuche.
This provision of renewable energy to rural areas has great potential to expand access to electricity much faster than a centralized government grid can ever be rolled out.
Jedes zusätzliche Kilowatt aus einem Husk-Powerwerk tut dem Klima gut. Denn die großen Stromerzeuger Indiens setzen mehrheitlich auf dreckige Kohle. Nicht zuletzt deshalb hat sich der CO2-Ausstoß des Landes in den letzten 2 Jahrzehnten fast verdreifacht. Pro Kopf gerechnet verursachen Inder immer noch wenig CO2, aber das bevölkerungsreiche Land als Ganzes hat bereits den drittgrößten Kohlendioxidausstoß der Welt. Die Prognosen fürs Klima sind also schlecht, zumal die anderen Schwellenmächte wie China und Brasilien sich auf ähnlichen Wachstumspfaden bewegen. Wie viel Husk Power und ähnliche Firmen daran ändern können, werden die nächsten Jahre zeigen. Gyanesh Pandey jedenfalls glaubt an den eingeschlagenen Weg.
We don't want to restrict ourselves to a state or a region or even a country for that matter. We are looking for all kind of expansions international.
Man wolle sich nicht auf die eigene Region konzentrieren. Ganz Indien sei das Ziel, ja, auch eine internationale Expansion. Anfragen aus anderen Ländern gäbe es bereits. Vielleicht geht ja sogar alles schneller als erhofft. Vor kurzem hat Husk Power einen Preis gewonnen, um im afrikanischen Tansania tätig zu werden. Wer weiß, womöglich der erste Schritt zu einem globalen Ökostromkonzern made in India.
Die Reportage von Thomas Häusler. Im Themenmorgen auf DS2 kommen wir gleich zur dritten und letzten Gesprächsrunde über Fragen des globalen Klimaschutzes. Zuerst hier aber noch einmal die Angaben zu unserem Hörertelefon. Da ist auch Ihr Beitrag gefragt. Uns interessiert, wie Sie sich persönlich für den Klimaschutz engagieren oder auch, wo Sie dabei an Grenzen stoßen. Die Nummer ist 061 365 30 30. Sie können sich auch auf unserem Online-Forum melden, da ist bereits einiges los. Sie finden es unter diris2.ch. Jetzt sind vom Studio Zürich zugeschaltet Reto Knutti, Klimatologe der ETH, Nick Beglinger, Präsident des Branchenverbands Swiss Cleantech und Rolf Kappel, Entwicklungsökonom der ETH Zürich. Die Diskussion leitet Thomas Häusler.
Die eben gehörte Reportage hat es gezeigt, wir öffnen nun den Blick von der Schweiz, wechseln von dort auf die globale Bühne. Herr Kappel, die Reportage hat es angetönt, bereits jetzt stoßen die schnell wachsenden Schwellenländer, also China, Indien, Brasilien auch, große Mengen an CO2 aus und Sie haben das auch schon erwähnt, es gibt ein großes Wachstum da. Können Sie kurz skizzieren, worin liegen die Gründe dafür und wie wird sich das entwickeln jetzt in den nächsten Jahrzehnten?
Nun, viele Entwicklungsländer sind in einer Phase der Industrialisierung im weitesten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass die Transformation von einer stark landwirtschaftlich geprägten Ökonomie betrieben wird in Richtung mehr Industriegüterproduktion und auch Dienstleistungen, sondern die Landwirtschaft selber wird industrialisiert und ähnliches mehr. Also das sind enorme Triebkräfte. Und wenn die zusammentreffen mit einem insgesamt starken Wirtschaftswachstum, wie wir das beispielsweise in Indien hatten und haben seit Ende der 80er Jahre, in China bereits seit Beginn der 80er Jahre, dann ist das eine Dynamik, die dann dazu führt, eben Wirtschaftstätigkeiten mit Wachstumsraten bis 8-10% pro Jahr hervorzubringen. Und das geht einher mit dem Strukturwandel, mit erhöhtem Energieverbrauch. Und das produziert dann eben diese zusätzlichen Emissionen, wie wir es beobachten.
Eben da habe ich wahnsinnige Zahlen gelesen, jetzt gerade zum Beispiel für China, dass ja da 80%, glaube ich, der elektrischen Energie aus Kohlekraftwerken kommt. Und Kohle, glaube ich, macht etwa 4-mal mehr CO2 pro Energieeinheit, als es zum Beispiel Gas tut. Also das sind ja Wahnsinnszahlen. Ich glaube, China verbrennt die Hälfte aller Kohle weltweit.
Richtig. Und ich meine, Indien steht in der Abhängigkeit von der Kohle in China nichts hinterher. Das ist ebenfalls der wichtigste Primärenergieträger dort und in anderen Ländern ebenfalls. Also diese Länder stehen vor einer Herausforderung, die vermutlich noch eine Schuhnummer größer ist als die wir in den Industrieländern sehen. In dem Sinn, dass die auf der einen Seite in diesen Strukturwandel gehen, zu den industriellen Powerhouses dieser Erde werden, wie China ist das sehr deutlich, und gleichzeitig herausgefordert sind, ihre Energieversorgung, die dafür notwendig ist, nun so umzugestalten in diesem dynamischen Entwicklungsprozess, dass eben die Treibhausgasemissionen möglichst begrenzt werden. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die nicht geringer ist als die wir in den Industrieländern haben, mit sehr hocheffizienten Energiesystemen, aber dann eben auch sehr hohen Verbräuchen aufgrund des wirtschaftlichen Wohlstands, dort die Emissionen zu reduzieren. Also die Schwierigkeiten sind etwa vergleichbar.
Und wenn man denkt, dass ja, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ein Kohlekraftwerk anschaltet, was glaube ich in China einmal pro Woche geschieht, ein neues oder so, das ist ja dann für die nächsten 30 Jahre läuft dieses Ding und wird seine Emissionen produzieren. Herr Knutti, wieder eine Buchhaltungsfrage an Sie. Wenn man jetzt diese Situation betrachtet, es kamen ja auch gerade diese Emissionszahlen für das letzte Jahr vor einigen Monaten heraus, die ja erschreckend waren in dem Sinn, dass die Emissionen von Treibhausgasen so hoch waren wie noch nie, trotz den ganzen Finanz- und Wirtschaftskrisen. Unter welchen Voraussetzungen werden jetzt unsere Enkel oder Kinder leben in 2050, 2080? Was zeigen da Ihre Modelle an, was man zu erwarten hat in vielleicht verschiedenen Szenarien?
Ja, wir sprechen, wie gesagt, von diesen Szenarien im Sinne von, was wäre, wenn. Jede Berechnung zum Klima muss eine Annahme treffen über die Bevölkerungszahl, über den Energieverbrauch und so weiter. In einem, ich sag mal, optimistischen Szenario, das heißt ein Szenario, das ähnlich diesem 2-Grad-Ziel wäre, also nicht mehr als 2 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zustand, wären das eben, wie gesagt, 2 Grad, das heißt Auswirkungen, die vermutlich noch irgendwie zu handhaben sind. Ich sage oft, das ist vielleicht das Beste, was wir erreichen können und das Schlimmste, was wir tolerieren könnten. Wenn wir weiter so machen wie bisher, also steigende Emissionen, dann sind wir irgendwo bei 3 bis 5 Grad am Ende des Jahrhunderts ungefähr. Und damit sind natürlich die Auswirkungen wesentlich schlimmer. Sie sind nicht doppelt so schlimm, sondern ein Vielfaches schlimmer, weil viele natürliche Systeme haben eine gewisse Bandbreite, wo sie noch einigermaßen damit umgehen können, und plötzlich werden die Auswirkungen dann abrupt schlimmer, weil die Systeme außerhalb ihrer natürlichen Bandbreite operieren müssten.
Also nicht gerade nette Aussichten. Trotzdem, wir haben Sie auch schon angetönt, Herr Kappel, die Schwellenländer lehnen mindestens offiziell verbindliche Klimaschutzmaßnahmen ab. Was man auch ein bisschen verstehen kann, wenn man zum Beispiel jetzt das auch von der Reportage gehörte, sich vorstellt, wie viele Leute da noch in einer Situation leben. Da ist ja immer die Argumentation, man kann den Leuten diese Entwicklungswege nicht abschneiden. Trotzdem gibt es diese privaten Initiativen, und auch zum Beispiel China hat ja freiwillige Ziele bekannt gegeben. Sie hat gesagt, sie will die CO2-Intensität senken. Das heißt, die Wirtschaft wächst um einen bestimmten Betrag, aber der CO2-Ausstieg nicht um den gleichen Betrag. Also der wird dann kleiner. Das Wachstum wird also letztlich an Ausstoß wird kleiner. Wie viel sind denn diese Versprechen wert, Herr Kappel?
Also ganz konkret im Fall von China würde ich die wirklich ernst nehmen, zumindest genauso ernst wie alle Zusagen aus den Industrieländern. Denn das, was die Chinesen zugesagt haben an Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion an CO2-Emissionen pro Einheit Sozialprodukt, also pro Dollar Einkommen, der generiert wird, das ist, wenn man das in der Vergangenheit anschaut, auf die Zukunft betrachtet, sind die Zukunftsaussagen oder Versprechen etwa das, was schon in der Vergangenheit erreicht wurde.
Also Sie haben quasi schon mal Versprechen gemacht und die haben Sie eingehalten?
Die haben nicht Versprechen gemacht, sondern die haben in der Vergangenheit aus Eigeninteresse die Energieeffizienz um Größenordnung 5% pro Jahr gesteigert. Und das ist das, was sie für 2020 fortgerechnet und versprochen haben. Also die Chinesen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit einer sehr breiten Politikpalette und Interventionspalette aus ihrem eigenen Interesse heraus daran interessiert sind, ihr Energiesystem mit den damit verbundenen Emissionen, nicht nur Treibhausgasemissionen, auch lokal wirksamen Emissionen.
Also zum Beispiel Verschmutzung.
Richtig, so weiter, ja. ständig zu verbessern. Also das haben sie schon unter Beweis gestellt, und deshalb gehe ich davon aus, dass sie die Zusagen für die Zukunft auch einhalten werden. Aber es ist ein großes Ziel, und trotzdem, ich habe das mal kürzlich kurz durchgerechnet, wenn das Ziel erreicht wird, dann wird China bei dem derzeit erwarteten Wirtschaftswachstum immer noch mehr an zusätzlichen Treibhausgasemissionen produzieren, nämlich einiges über 3 Gigatonnen. Und das entspricht mehr als dem, was die westlichen Industrieländer an freiwilligen Verpflichtungen zugesagt haben, bis 2020 zu sparen. Also damit kommen wir dann wieder zurück auf die Aussagen von Herrn Knutti, dass trotz aller Bemühungen, die wirklich eine beachtliche Leistung darstellen, wir weit hinter dem zurückliegen, was die Klimatologen sozusagen der Welt abfordern.
Herr Weglinger, Sie wollten sich da
einbringen. Ja, ich denke mir einfach, es ist absolut richtig, was gesagt wurde. Ich möchte einfach klarstellen, dass China nicht nur viele neue Kohlekraftwerke aufstellt, sondern auch die Hälfte aller Windturbinen letzten Jahres in China aufgestellt wurden. Also das Land selber macht sehr, sehr viel in diese Richtung. Ich glaube, der Link zu uns ist, dass wir diesen Ländern helfen müssen, sauber wachsen zu können, dass eine Entkopplung stattfindet, dass man wachsen kann, dass man wirtschaftlich sich entwickeln kann, ohne dabei die Treibhausausstöße weiter zu steigern. Das ist sehr anspruchsvoll, aber das müssen wir versuchen, weil anders geht es nicht. Wir hatten ein Recht auf unser Wachstum und haben ein Recht auf unseren Wohlstand und so haben es eben diese Länder auch. Die Frage ist nur, wie erreichen sie diesen Wohlstand und hoffentlich nicht so schmutzig, wie wir ihn erreicht haben.
Auf die Frage, wie Sie oder die Schweizer Wirtschaft da vielleicht helfen kann, da möchte ich gerade nachher darauf zurückkommen. Sie haben jetzt diesen Wind erwähnt, also eben, ich wollte ein bisschen konkret nochmal auf China blicken, die haben ja in den letzten Jahren unheimlich viel eben konkret getan, in zum Beispiel Windenergie, Solarzellen, ich glaube, es sind auch mittlerweile World Leader in der Herstellung von Solarzellen, auch für weltweit, benutzen die selber auch. Aber auf der anderen Seite scheint das ja irgendwie ziemlich zu krachen und zu knirschen und nicht ganz zusammenzupassen, in dem Sinn, dass ich gelesen habe, dass zum Beispiel eine Unmenge an Windkraftwerken in der inneren Mongolei stehen, weit weg von den Zentren, wo sie eigentlich gebraucht würden und dass sie zum Teil noch nicht mal ans Netz angeschlossen sind. Das sind riesige Kapazitäten, die da stehen und eigentlich nicht also keinen Strom produzieren, weil der Strom nicht verwendet werden kann, dort, wo er produziert wird. Herr Kappel, sind das Anfangsschwierigkeiten und gibt sich das oder ist das etwas, wo man schon noch hoffen muss, dass da gut geschaut wird?
Also ich glaube, das sind dann Anfangsprobleme. Und wir haben ja vorhin bei der interessanten Reportage aus Indien gesehen, dass die Entwicklungsländer viele Wege gehen müssen, also mit zentralen großen Netzen bis hin zu dezentralen Lösungen. Keines dieser Länder kann es sich erlauben, auf irgendeine Option zu verzichten. Und ich muss da immer wieder ein bisschen schmunzeln, ob zu Recht oder Unrecht, bin ich mir nicht ganz sicher, wenn gesagt wird, ja, wir aus den Industrieländern können und sollten diesen Ländern dort helfen. Das steht außer Frage, dass wir in vielen Bereichen das tun können, aber wie schon hervorgehoben wurde, Chinas Weltmarktanteil an der Produktion von Sonnenenergieanlagen, von den Solarpanels, beträgt gegenwärtig über 60%. Die Preise gehen in den Keller und eine ganze Reihe von europäischen, nordamerikanischen Herstellern geraten unter einen enormen Preisdruck, von dem man nicht weiß, was da geschehen wird. Also kurzum, in diesen Bereichen haben sich einige der Länder schon so weit emanzipiert, dass sie also wirklich zu den technologischen Führern gehören und in diesem Zukunftsmarkt auch stark mitmischen werden. Auf der anderen Seite muss man auch akzeptieren, dass einfach vom schieren Volumen her diese neuen Energietechnologien wirklich nur in Grenzbereichen in die Statistik einfließen. Also wenn ein Land wie China jährlich zwischen 20 und 40 Gigawatt zusätzliche an Elektrizitätsproduktion...
Also etwa 20 bis 40 Atomkraftwerke
richtig,
von der Größe.
Also wenn da so viel pro Jahr ans Netz geht, dann muss man einfach akzeptieren, dass die erneuerbaren Energien auch im Vergleich zu anderen Energieverbräuchen, die sind noch im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also trotz aller Dynamik, die großen Brocken in den Energiebilanzen in Ländern wie Indien und China, das sind noch die klassischen fossilen Energieträger mit Kohle an erster Stelle. Große Ausnahme bildet natürlich Brasilien, wo wir die ganze CO2-Emissionsproblematik nicht so sehr haben wegen dem, was verbraucht wird in der Industrie, sondern das, was aus der Landnutzung und aus der Landwirtschaft kommt, da werden einfach gewaltige Wälder nach wie vor abgeholzt und damit CO2-Emissionen freigestellt. Also das ist eine ganz andere Problematik als üblicherweise.
Also nochmal ein neuer Aspekt. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Beglinger, wir können denen helfen. Herr Kappel hat das ein bisschen in Relation gestellt und hat gesagt, ja, die sind uns schon weit voraus. Also Herr Beglinger, kurz an Sie die Frage ganz konkret, wo denken Sie, können wir denn da noch denen helfen und vielleicht auch Sie haben es ja gesagt, die ganze Sache ist ja auch eine Frage der Wirtschaft, uns halt auch wieder positionieren.
Das ist richtig. Also die Schweiz gilt ja als eines der innovationsstärksten Länder der Welt und diese Innovation müssen wir eben anwenden und genau in diesen Bereichen Cleantech zahlt sich das am besten aus, die anzuwenden. Also gerade das Beispiel Photovoltaik-Panels zeigt das sehr schön. Es ist absolut richtig, dass die Chinesen Weltmarktführer sind in der Herstellung von solchen Panels. Um diese Panels herzustellen, werden aber sehr oft Schweizer Maschinen gebraucht. Meyer Burger ist da vielen ein Begriff. Meyer Burger verkauft viele Maschinen an chinesische Fabriken. Die werden gebraucht in der Herstellung von Solarzellen. Das heißt, Schweizer Firmen können sich für bestimmte Prozessschritte auch im Photovoltaikbereich sehr, sehr nützlich und sinnvoll einbringen. Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Ich denke da an die Wassertechnologie. Wir haben Mitglieder, die da sehr erfolgreich Lösungen umsetzen, die nicht nur gut funktionieren auf Schweizer Niveau, sondern eben auch sehr günstig funktionieren, also auch tauglich sind, was die Preise angeht, um in Entwicklungsländern Anwendung zu finden. Grundsätzlich ist die Schweiz gut aufgestellt, innovativ stark, um in vielen Bereichen Technologien zu liefern. Und es ist wichtig, dass man da international zusammenarbeitet. Dann aber, wie richtig gesagt wurde, in Schwellenländern skaliert und die Preise runterzubringen. Das ist ein Modus operandi, ich glaube, der für beide Seiten dann Sinn machen würde.
Gut, soweit unsere Diskussion zum Klimaschutz. Eine halbe Woche vor dem Start des Weltklimagipfels in Durban. Ich glaube, etwas, was herausgekommen ist, wir müssen etwas tun, wir haben nicht mehr so viel Zeit und es wird nicht eine Lösung geben, sondern ganz, ganz viele wird es brauchen, hier und auch global gesehen. Ich danke Ihnen allen für dieses Gespräch und gebe zurück nach Basel zu Irin Grütter.
Thomas Häusler hat die Diskussion geleitet. Mit dabei war der Klimatologe Reto Knutti, Nick Biglinger, Präsident des Branchenverbands Swiss Cleantech und Rolf Kappel, Entwicklungsökonom an der ETH Zürich. Sie müssen jetzt wieder zurück zu den Vorlesungen. Wir sind jetzt gespannt auf die Rückmeldungen im Hörertelefon. Zuerst aber noch ein Blick auf unser Online-Forum im Themenmorgen über Klimaschutz. Da haben sich schon sehr viele Stimmen gemeldet. Zuerst gab es einige Aufforderungen zum Handeln. Ina Bartolomé Berger aus Biel schreibt, man müsse in Sachen Mobilität etwas tun, und zwar das Benzin verteuern. Dann ist Simon Hauser, ein Velofahrer, der Meinung, Autos werden viel zu wenig effizient eingesetzt. Man müsste mehr Mietwagennetze nutzen. Nicht jeder solle in seinem Privatauto herumfahren. Es gibt auch Stimmen, die noch weiter gehen. Andreas Eichenseer findet, Verzicht sei die Lösung. Also Verzicht grundsätzlich auf Konsum, auf Ferienreise an fernen Stränden. Und er plädiert dafür, die Dinge wieder eher zu reparieren als neu zu kaufen. Allerdings, schreibt er selbst, passe ja Verzicht so gar nicht in unser System. Weiter gibt es Berichte von Hörern, die über ihren Beitrag zum Klimaschutz berichten, etwa Esther Burkhardt, sie schreibt von ihrer Solaranlage auf dem Hausdach. Dann gibt es aber auch kritische Rückfragen, wie etwa von Eckehard Senn, der sich fragt, warum eigentlich die Klimaexperten immer an den entlegensten Orten zusammenkommen müssen. Wir kommen jetzt gleich zu den Rückmeldungen, die übers Hörertelefon hereingekommen sind, nach diesem Musikstück von Phil Glass. Sie sind beim Themenmorgen auf Tieres 2. Wir haben vorhin in die Runde gefragt, was Ihr Beitrag ist zum Klimaschutz, Ihr persönlicher Beitrag. Und am Telefon ist jetzt Frau Ruhlich. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, hallo, guten Tag. Also ich hatte auch jetzt sehr interessiert zugehört und das betrifft mich auch sehr. Also ich bin fühle mich sehr betroffen und möchte etwas dazu beitragen. Jetzt habe ich mir schon lange überlegt, warum man eigentlich so wenig daran denkt, dass jeder Mensch von uns durch seine eigene Ernährung da sehr viel dazu beitragen könnte. Es ist der Fleischkonsum, der nach der Welternährungsorganisation FAO 18% für alle Treibhausgase verantwortlich ist und damit einen höheren Anteil als die gesamte weltweite Straßenverkehr verursacht,
Sie also an CO2.
CO2-Ausstoß, ja?
Sie plädieren also dafür, dass man weniger Fleisch isst?
Ich plädiere dafür, dass jeder Einzelne sich überlegen sollte, seinen Fleischkonsum erheblich einzuschränken. Ein Kilo Rindfleisch, um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, braucht man auch 15.455 Liter Wasser. Ich habe auch gehört, dass da selbst in der Schweiz jetzt im Moment Wasserknappheit herrscht. Und es ist eigentlich überhaupt kaum eine Lobby, auch jetzt, nachdem ich 1,5 Stunden Ihnen zugehört habe, hat keiner in die Richtung gesprochen. Und es ist erstaunlich, weil es auch eine Win-Win-Situation wäre, weil andererseits von der Gesundheitskampagne auch immer wieder gesagt wird, dass erhöhter Fleischkonsum auch die Cholesterinwerte in die Höhe treibt und den Menschen eigentlich schadet.
Mhm. Darf ich fragen, Frau Frulich, Sie plädieren also dafür, weniger Fleisch zu essen. Ja. Praktizieren Sie das selbst?
Ich selbst bin Vegetarierin, schon immer. Also ich praktiziere es selbst auf jeden Fall. Auch mein Mann macht es schon lange Zeit mit und meine ganze Familie. Ich überzeuge ihn, dass es irgendwie möglich ist. Aber manchmal kommt man eben an seine Grenzen. Ich weiß auch nicht, warum so viele Menschen dem nicht so zustimmen können. Ich selbst möchte auch ein Projekt jetzt wirklich ins Leben rufen, indem ich mich an Kantinen wende und vielleicht mir gelingt, auch an die Belegschaft, sie zu überzeugen, dass sie vielleicht einen fleischlosen Tag in der Woche machen können, so mit irgendwelchen Flyers und aufmerksam zu machen und vielleicht den eingesparten CO2-Konsum dann sogar als Zertifikat verkaufen zu können, weil es gibt ja einen Emissionshandel durchaus an Börsen dafür, ja.
Vielen Dank, Frau Brulich, für diese Aufforderung, weniger Fleisch zu essen. Ja. Am Apparat ist jetzt Frau Schwitzer. Frau Schwitzer, was ist Ihr Beitrag?
Ja, ich habe vor ein paar Tagen im Radio, im DRS, eine Reportage gehört über den Autoexport, Altautoexport nach Afrika. Und ich muss sagen, ich bin erschrocken. Jeder Einzelne ist froh, wenn er sagen kann, ich fahre sauber, ich habe Elektro, ich habe Hybridauto, was auch immer. Und dann gibt's da ein riesen Geschäft mit, die haben eigene Schiffe für den Transport und die bringen die Auto nach Afrika. Mhm. Das Beispiel war Niger. Und in Niger gibt's das Gesetz, Auto älter als 15 Jahre, also dürfen nicht importiert werden. Und dann gibt es Leute, die importieren das durch den Busch. Also ich denke, das ist schwarz. Und auch für uns, wenn ich mir vorstelle, ich verkaufe mein Auto, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, und dann fährt das da unten herum. Dasselbe passiert ja mit Osteuropa. Und da wäre doch an der Zeit, dass da etwas geregelt wird, dass so Autos nicht ausgeführt werden dürfen.
Also Sie befürchten, dass quasi alte Autos dann hohe Emissionen verursachen an anderen Orten auf der Welt?
Und wir reden ja von global. Ne? Also das bringt ja nichts, wenn da unten diese Autos weiterfahren oder im Ostblock.
Mhm. Fahren Sie denn selbst Auto?
Ganz wenig. Wie ich fahre Fahrrad und ÖV. Und wirklich nur zum Transport haben wir ein kleines Auto. Das ist alles. Ja.
Okay, vielen Dank, Frau Schwitzer.
Zum Danke.
Nächsten Hörer kommen wir nach dieser Musik. Midnight Morning von Leo Dardan. Was ist Ihr Beitrag zum Klimaschutz? Antworten auf diese Frage kommen nun aus dem Hörertelefon im Themenmorgen auf DRS 2. Am Apparat ist jetzt Herr Hoffmann. Herr Hoffmann, was umtreibt Sie?
Hoffmann in Madeleine, grüß Gott.
Guten Morgen.
Wichtig scheint mir, dass im Rahmen dieser super guten Sendung gesagt wird, bevor man mehr heizt und besser heizt, muss man die Häuser besser wärmedämmen.
Ja, weil bei der Wärmedämmung geht ja offenbar sehr viel verloren. Da kann man noch viel erreichen. Wie machen Sie das denn in Ihrem Umfeld?
Also ich bin jetzt unabhängig von dieser Sendung dran, mein Haus, das mit 12 cm Wärmedämmung eingepackt ist, nochmals mit 18 cm einzupacken. Ich habe jetzt vor dem Anruf Platten mit Aluminiumfolien bespannt und lege die vor die Fenster, damit die Sonne zusätzlich Wärme in die Wohnräume reflektiert.
Also sind gerade auf mehreren Ebenen dabei, quasi die Wärme besser im Haus zu halten.
Halten und direkte Sonne nutzen.
Und wie lange wird dieses Projekt noch dauern? Was denken Sie?
Gut, das Haus habe ich 1974 gebaut. Ich habe ein 50 Meter Quadratmeter Wärmeglashaus, mit dem ich das Haus vor allem heize. Wir haben jetzt Ende November, ich habe noch keine Heizung angeschaltet und bin auf 1700 Meter über Meer, allerdings natürlich ohne Nebel.
Okay, und mindestens hatten wir einen warmen November, kann man sagen.
Ja, warm, minus 14 Grad ist nicht so warm.
Ach so, bei Ihnen oben ist es anders.
Am Morgen und tagsüber 0 Grad, aber die Sonne wärmt. Dann und ich nutze die Sonne auf fünffache Weise, direkt über Luftsonnenkollektoren, über Wassersonnenkollektoren, über das Glashaus, direkt durch die großen Südfenster und so weiter.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute mit diesem Projekt. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir kommen zum nächsten Hörer. Am Apparat ist jetzt Herr Schaffhauser. Auch Sie umtreiben Heizfragen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig, dass mich das umtreibt. Also ein Beitrag, den ich leiste, ist der, dass ich die Temperatur in der Wohnung tief halte. Und etwas, das ich nicht verstehe, das ist, dass in der Schweiz keine Verpflichtung zu individueller Heizkostenabrechnung in Mehrfamilienhäusern besteht. Wenn das bestehen würde, dann hätten die Leute ein Interesse, auch mit der Temperatur runterzugehen, weil das hätte einen Effekt auf ihr Portemonnaie, in dem dann im individuellen Fall die Heizkosten tiefer wären. Und ich finde, das müsste geregelt werden. Das wäre ein Ansporn, der wirklich auch zu Resultaten führen würde. Ich weiß nicht, ob in einzelnen Kantonen eine solche Vorschrift gibt, aber jedenfalls im Kanton Zürich gibt es das nicht.
Sie glauben also, die Leute, die sparen nicht an der Heizung einfach aus Überzeugung für den Klimaschutz, sondern es muss im Portemonnaie wehtun?
Ja, ich denke, das würde etwas bringen. Also es würde einfach das Interesse erhöhen über das Portemonnaie, dass man dann auch mit der Temperatur etwas runterginge, weil wenn diese Vorschrift nicht besteht, dann kann ein Nachbar im gleichen Haus kann, ich weiß nicht, 4 oder 25 Grad Temperatur haben und der bezahlt ja dann gleich viel wie einer, der zum Beispiel 19 oder 20 Grad in seiner Wohnung hat.
Und das finden Sie nicht gerecht. Vielen Dank, Herr Schaffhauser, für diesen Beitrag.
Bitteschön.
Und am Telefon ist jetzt Herr Stark vom Solarverein Huttwil.
Ja, grüß euch.
Guten Morgen.
Also mir geht es um die Atomkraftwerksubventionierung, die wirklich viel Geld hat bekommen vom Staat. Und jetzt geht es wirklich darum, dass ich einfach merke, als Solarverein präsent, dass einfach Geld, der Wille da ist, für Solaranlagen zu bauen, aber einfach finanzielle Feld und die kostendeckende Einspeisevergütung einfach nicht gewährleistet ist meistens und die Banken nachher auch nicht wirklich wegen dem das nicht finanzieren, kaufen und am Schluss passiert eben nichts. Oder?
Darf ich fragen, wie machen Sie denn quasi in Ihrem eigenen Haus Solarstrom, wie setzen Sie das um?
Also ich tue Warmwasser, ich habe jetzt Solaranlage auf meinem Dach und möchte eventuell schon auch noch Strom produzieren.
Und wie viel Anteil von dem Strom, den Sie verbrauchen, machen Sie jetzt über Photovoltaik, ist das nicht mehr?
Jetzt, momentan habe ich jetzt über Wasserkraft, wo ich jetzt speziell Wasserkraft kaufe, ökologisches. Aber ich möchte eigentlich da auch schon auf Photovoltaik noch etwas machen. Aber auch noch mehr auf thermische Heizung. Die mehr ausbauen, aber dann braucht es auch den Speicherplatz, oder? Das ist noch ein Problem.
Und Ihres Anliegen ist, dass das staatlich noch mehr gefördert wird?
Auf jeden Fall, ja. Weil da ist ganz viel Geld geflossen in die Atomindustrie. Und da auf der solartechnischen Seite ist einfach da noch, ja, ist könnte das jetzt auch irgendwie ein bisschen passieren, weil das ist die gute Sache, oder?
Mhm. Da gibt es also noch Entwicklungspotenzial, das ist meine vom Herr Stark aus Huttwil. Ja. Die Drähte laufen bereits heiß. Wir sortieren kurz unsere Telefonleitungen während diesem Stück Musik. Chick Corea spielte einen seiner Children's Songs. 10:50 ist es jetzt und im Themenmorgen über Klimaschutz auf DRS 2 kommen wir gleich zur nächsten Hörerrückmeldung. Zuerst hier aber noch Stimmen aus unserem Online-Forum. Martin Klopfenstein schreibt, da er fände es unsinnig, den Energieverbrauch pro Nationalstaat zu messen, denn zum Beispiel würde die Schweiz viele energiefressenden Tätigkeiten ins Ausland auslagern. Dann schreibt Herr Zimmerli, er sei dafür, dass man wieder wie früher autofreie Wochenenden einführe. Und wie der Hörer, der sich vorhin gemeldet hat, ist er der Meinung, dass man Solaranlagen nicht nur fördern solle, sondern sogar auf jedem Neubau zwingend einrichten soll. Und am Telefon ist jetzt Herr Möcklin. Guten Morgen.
Grüezi miteinander.
Wie möchten Sie zum Klimaschutz beitragen?
Eine meiner Ideen ist, dass Gebrauchsgegenstände nach Reparierbarkeit zertifiziert werden sollten. Mhm. Und nicht reparierbare Gebrauchsgegenstände so aus dem Handel verdrängt werden sollten. Nämlich die Herstellung ist ungleich energiefressender als Reparaturen.
Und möchten Sie also quasi eine Stelle einrichten lassen für Reparatur? Zertifizierung.
Das ist dann von der Lösung abhängig. Mhm. Nun, zuerst sollte das einmal öffentlich propagiert werden.
Dass man nicht einfach die Dinge gleich neu kauft, sondern versucht, sie wieder reparieren zu lassen.
Mhm. Jawohl, ja, gut. Nämlich, was auch schon angetönt wurde, ein Riesenteil unseres Konsums wird im Ausland produziert und vor allem in aufstrebenden Industrieländern, von welchen man sagt, dass sie immer mehr Schadstoffe, sowohl Klimaschadstoffe wie auch lokale Boden- und Gewässerverpestung auslösen, dass damit auch diese Umweltverpestung reduziert würde.
Sie finden also, die Industrieländer, die produzieren lassen in Schwellenländern, sind mitverantwortlich für den Ausstoß, der dort stattfindet?
Ja, also technisierten Industrieländer und Konsumländer wie beispielsweise die Schweiz oder andere europäische und nordamerikanische Länder. Ein Beispiel, das vielleicht am Radio etwas ankratzt. Vor circa einem Jahr wurde eine DAB-Reklame gemacht, damit man im ganzen Haus Radio hören kann, ohne verschiedene Störungen. Wenig später hörte man, dass es dann DAB Plus gibt und die DAB-Apparate bereits veraltet sind. Und noch etwas später habe ich von einem Hörer oder Hörerin gehört, dass diese neuen Apparate, die man eigentlich dazu braucht, irgendwo in einem anderen Zimmer die Sendung weiterzuhören, die man der man gleich zugehört hat, wie beispielsweise jetzt, dass man das mit einem kleinen DAB-Apparat macht, der aber so viel Strom braucht, dass seine Batterien innerhalb Tagen schon flach sind, verglichen mit den Transistorradios, bei welchen die Batterien dann Wochen halten.
Sie sind also der Meinung, da gibt es noch großen Verbesserungsbedarf bei den Radiogeräten und auch quasi bei der technologischen Entwicklung. Vielen Dank, Herr Möcklin. Wir kommen zur nächsten Hörerin, Martina Kleinhans. Was umtreibt Sie in Sachen Klimaschutz?
Das Gewöhnliche, was man halt immer macht, Radio ausstecken und Fernsehen ausstecken und so weiter. Alle Lichtlein, die halt sonst so brennen. Und ansonsten nutze ich die Sonne, die ja hier immer scheint, wo ich wohne.
Wo wohnen Sie denn?
Im Wallis, also fast immer, muss man sagen. Und die kann man eben sehr gut nutzen, wenn man einen Parabolspiegel hat, der mit so Folie ausgeklebt ist, mit so Alufolie, die selbstklebend ist. Mhm. Und das erzeugt dann so einen Vokal, auf Französisch sagt man Vokal, auf Deutsch weiß ich jetzt nicht. Und in der Mitte, wo der Vokal am kleinsten ist, muss man eben die Kastrolle, also die Bratpfanne oder je nachdem, ob man was kocht oder Pizza macht oder wie auch immer, hinstellen. Also da gibt's dann, man muss einfach so Stangen haben. Also ich habe eben so eine Gerätschaft, wo man das dann genau hinrichten kann, also anpassen, je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung eben ist.
Moment, und Sie kochen ganz normale Menüs mit diesem Solarkocher?
Ja, man kann jetzt nicht Pizza normal machen, man muss halt die Pizza Calzone machen. Man kann auch Kuchen backen, man muss halt immer, zum Beispiel da darf man nicht genau dort die Pfanne dann hin tun, wo der Vokal am stärksten ist, weil sonst ist die Energie direkt nur auf einem Punkt, sondern einfach ein bisschen weiter unten, dann ist der Vokal ein bisschen größer. Mhm. Ist die Energie ein bisschen verteilter. Und dann genau muss man es immer ein bisschen weiterstellen, weil die Sonne dreht sich, also die Erde dreht sich ja mit.
Aha, ja. Das klingt ja spannend. Das wusste ich nicht, dass man mit einem Solarkocher im Wallis tatsächlich ganze Menüs kochen kann. Vielen Dank, Frau Kleinhals. Ja, wir kommen jetzt zu einem allerletzten Hörerstatement. Wir nähern uns den 11 Uhr Nachrichten. Am Telefon ist jetzt Frau Fink aus Wetzikon. Was ist Ihr Anliegen?
Ja, guten Tag. Ich möchte das Wirtschaftswachstum ein bisschen in Frage stellen. Weil man kann ja nicht einfach immer nur wachsen und wachsen. Da gibt dann ja irgendwie einen gesunden Menschenverstand ein. Und ich denke mir, dass man mit ein bisschen mehr Genügsamkeit nicht muss eine Einbuss haben an Lebensqualität. Wir werden heute so bombardiert mit Reklamen, dass man immer mehr sollte konsumieren. Und wenn jeder Einzelne würde ein bisschen überlegen, ja, brauche ich das wirklich für meine Lebensqualität? Ist das wirklich grundlegend? Dann nachher könnte man auf allen Ebenen sehr viel Energie und könnte man sehr viel einsparen.
Vielen Dank, Frau Fink. Das war ein Plädoyer für gesunden Menschenverstand und große Zweifel an der Wachstumsideologie. Ich glaube, das lasse ich hier als Schlussstatement in dieser Sendung stehen. Das war der Themenmorgen über Klimaschutz auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.